Und ich habe euch schon versprochen, dass wir in diesem Monat August nicht schon mit dem Buch des Sacharja beginnen werden, weil wenn ich wieder einsteige, muss ich weit ausholen, manches noch erklären, und damit wir wieder in den Rhythmus kommen und verstehen, worum geht es eigentlich in diesem Buch, worum geht es in diesen Prophetien, die uns da aufgezeigt werden. So, im Monat August möchte ich mit uns Themenpredigten haben. Und in diesen Themenpredigten möchte ich das verarbeiten, was mir besonders in der letzten Zeit wichtig wurde, in meiner stillen Zeit oder in den, ich habe ja manchen Menschen begegnet im Urlaub und manche Dinge sind einem aufgefallen. Wie gesagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben von den Altkatholiken gehört. Das sind nicht Katholiken, die ein bestimmtes Alter erreicht haben. Es ist eine Denomination. Und ich frage immer wieder Leute, naja, kennt ihr die Altkatholiken als die Denomination, was die sind, woher die kommen und so weiter? Die meisten sagen nein. So, ja, das war sehr interessant und ich werde versuchen, vielleicht in der Bibelstunde oder im Gottesdienst das mal einzuflechten, diese Altkatholiken, woher die kommen, was sie glauben. Sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, im Monat August werde ich mit uns Themenpredigten anschneiden und heute möchte ich mit uns darüber sprechen, oder ich habe das als Thema überschrieben für unsere Predigt, 7 Irrtümer der Menschen, die uns in der Heiligen Schrift aufgezeigt werden und die sich interessanterweise im Laufe der Jahre sich doch festgekrallt haben, auch im Leben mancher Christen. Es gibt natürlich weit mehr als 7 Irrtümer, aber diese 7 will ich mit uns ansprechen. So, was ist ein Irrtum? Zunächst einmal, was ist ein Irrtum? Ein Irrtum ist ein Denkfehler, ja, oder eine Fehleinschätzung. Im Deutschen sagt man falscher Fehler. Ja. Ich möchte eine Illustration gebrauchen. Ich habe an einem Tag habe ich was gebuddelt, nah an unserem Haus. Und als ich am Buddeln war, ich weiß nicht, ob ich da was rausreißen wollte oder keine Ahnung, war da so ein Rohr, Plastikrohr. Ja? Und ich gucke mir das Rohr an und denke mir, nun ja, das ist die Sprinkleranlage. Kann nicht sein. Ist andere Farbe. Ja, und ist auch ein bisschen dünner. Was immer, das Rohr muss weg. Ja, so, ich habe eine Heckenschere geholt, diese großen, und habe es durchgeschnitten. Da hat es gekracht. Ich sag euch, die Heckenschere war geschmolzen. Ich habe eine Elektroleitung durchgeschnitten, die in diesem Rohr gelegen hat. Ja, Irrtum. Irrtum, weil ich gedacht habe, es ist eigentlich Sprinkleranlage. Ja? Jetzt weiß ich es. Ja? Es war ein Irrtum, der, was immer, ich möchte nicht darüber sprechen. Ja, ich habe erstmal alles hingelegt, bin weggegangen, habe mich hingesetzt, mich erstmal ausgeruht. Ja, falscher Fehler. So, und über 7 solcher eigentlich schwerwiegende Irrtümer, auch die sich manchmal in unserem Leben festsetzen, festkrallen, über die möchte ich mit uns biblisch nachdenken. Und der erste Irrtum, auf den ich uns aufmerksam machen möchte, ist dieser. Manche Menschen, manche Christen denken, dass Gott ihnen das Beste vorenthält, also nicht gibt. Oh, er gibt schon manches, aber nicht das Beste. Und die Stelle dazu ist, die ich vorlesen möchte, ist aus 1. Mose 3. 1. Mose 3, ihr könnt gerne mitlesen, Verse 4 bis 6. 1. Mose 3, Verse 4 bis 6. Da sagte die Schlange zu der Frau, ihr werdet ganz und gar nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon isst, eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen ist. Das ist das Erste. Die hat es gesehen, Eva hat es gesehen. Gute Frucht. Und dass er eine Lust für die Augen ist. Stellt euch vor, gut anzusehen. So, und die hat gedacht, oh, sieht lecker aus, ja, und so weiter. und ein begehrenswerter Baum werde. So drei Dinge werden hier besonders unterstrichen im Zusammenhang dieses Baumes und der Frucht, die darauf gewachsen ist. Weil er klug mache. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß auch. So. Das ist der erste Irrtum, auf den ich uns aufmerksam machen will. Und wir kennen all diese Geschichte, nicht wahr? Gott macht einen herrlichen Garten und er setzt den Menschen in diesen Garten. Paradies ist eben das, ein Paradies. Tomaten wachsen und sind so groß wie Melonen. Stellt euch vor, man muss nicht Unkraut jäten. Es gibt keins. Alles ist perfekt. Und da kommt der Satan. Ja? Und er spricht zu Eva und sagt, hör mal, merkst du nicht, dass Gott euch etwas vorenthält? Da ist ein Baum mitten im Garten. Sehr schön anzusehen. Wunderschöne Frucht. Und das sollt ihr nicht essen? Ja, Gott hält das Beste für sich und gibt euch nicht. Und Eva denkt, das muss so sein. Ja, das Beste will Gott uns nicht geben. Sie isst, sie lässt den Adam essen und das Ende der Geschichte ist unsere perverse Welt, in der wir leben. So, das, was wir lesen, ihr Lieben, in diesem Text, ist nicht eine Allegorie, ist nicht eine Legende. Wir müssen das schon wortwörtlich nehmen. Das ist genau, wie es vorgefallen ist. Ja? Und unter anderem unterstreicht dieser Text, unterstreicht diese Geschichte eben diesen hartnäckigen Irrtum der Menschen, auch heute, auch vieler Christen heute, die denken, oh ja, Gott gibt schon. Ja, er segnet uns, aber das Beste gibt er uns nicht. Und das ist ein schlimmer Irrtum, der schon aus dem Paradies kommt. Es ist ein satanischer Irrtum. Und das Beste ist für jeden Menschen etwas anderes. Manche denken sich, Gott wird mir den Spaß nehmen, ja, wenn ich mich für Jesus entscheide. Andere denken etwas anderes. Bei mir war das so gewesen, dass ich lange in diesem Verständnis gelebt habe, dass Gott einen Fehler gemacht hat, in der Art und Weise, wo ich geboren bin. Ja, er hat für mich falsche Eltern ausgesucht und so weiter. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich in Deutschland geboren wäre, dann hätte ich einen normalen Schulweg durchgemacht, dann wäre ich auf die Uni gegangen, da wäre ich Geschichtsprofessor geworden. Das war mein Traum gewesen. Ja? Im Deutschen sagt man, hätte, was? Fahrradkette. Ja? Ihr Lieben, wenn man diesen Gedanken nachgeht, kennt ihr das nicht? Hätte, Fahrradkette? Es macht nichts, darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Das ist doch Kokolores. Ja, entschuldige, dass ich dieses Wort gebrauche. Aber wenn man diesen Gedanken nachgeht, was wäre, wenn? Oder hätte, dieses und jenes. Was passiert mit uns, wenn wir in diesen Gedanken verbleiben? Wir werden unzufrieden und wir klagen Gott an. Ja, weil wir denken, oh, das Beste gibt Gott mir nicht. Ja. Und das ist eine Strategie des Satans, die bei Eva sehr gut funktioniert hat. Gott enthält ihr etwas vor. Und sie ist drauf reingefallen. Das Ergebnis kennen wir alle und so wird das auch in unserem Leben sein. Ja, wir werden Gott nie wirklich vertrauen können mit solchen Gedanken, weil wir immer denken werden, Gott hält das Beste zurück. Ich lese die Schrift, Jakobus 1, Vers 17. Könnt gerne nachschlagen, mitlesen. Steht geschrieben, Wort Gottes, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Römer 8, 32. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns denn zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Was ist alles andere? Das, worauf es wirklich ankommt, das Beste gibt uns Gott in Jesus Christus. Und das ist eben die Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Gott gibt sein Bestes in Jesus Christus. Und mit ihm, mit Jesus, gibt er uns alles, was wir brauchen für das Leben heute, ja, in der Gegenwart und für die Ewigkeit. Im Deutschen gibt es ein Sprichwort, das heißt, Wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lässt, der wird vom Irrtum besiegt. Genauso ist es. Genauso ist es. Wo haben wir die Wahrheit? Wir haben die Wahrheit in Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, das Leben und das Leben. Ja, wo haben wir die Wahrheit? Wir haben die Wahrheit in dem Wort Gottes. Wenn wir das nicht glauben, haben wir ein großes Problem. So, was ist der zweite Irrtum, über den ich mit uns nachdenken will heute Morgen? Ist auch ein sehr schwerwiegender Irrtum. Die meisten Menschen denken heute, auch viele Christen denken das, dass Gebete nur leere Worte sind oder nur Worte sind. Ja. Und bei den einen führt es dazu, dass sie dann immer dieselben Worte im Gebet wiederholen, weil sie denken, dass die Fülle derselben, die Menge derselben, Gott endlich erreichen und ihn dazu bewegen, das zu tun, was sie beten. Bei anderen ist es wiederum etwas anderes. Sie denken, naja, wenn das nur leere Worte sind, die ins Leere gesprochen werden, dann ist das Gebet nur eine Form des christlichen Lebens und sonst nichts. Ja? Nur eine Form. Die Bibel versichert uns, dass der Gedanke, dass das Gebet nur leere Worte sind, ein großer Irrtum ist. Seinerzeit sagte Jesus Folgendes. Und er warnt mit diesen Worten seine Nachfolger. Hört mal genau hin. Matthäus 6, Vers 7. Er sagt, und wenn ihr betet. So, Jesus geht davon aus, dass seine Jünger was? Beten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Stellt euch vor, ich gebrauche ein Bild. Ja, ihr habt eine Mutter, mit der ihr zusammen lebt, oder eine Familie, aber mit der Mutter redet ihr sehr oft. Und jeden Morgen kommt ihr runter von eurem Zimmer oder hoch, je nachdem, wo euer Zimmer war. Und ihr gebraucht immer dieselben Worte, um mit eurer Mama zu sprechen. So, ihr kommt zu der Mutter und sagt, schön dich zu sehen, Mama, guten Morgen. Herrlicher Morgen, nicht wahr? Du siehst gut aus, so frisch. Gib mir bitte eine Schokolade. Am nächsten Morgen kommt ihr wieder hoch und ihr sagt genau dasselbe. Schön, dich zu sehen, Mama. Schöner Morgen, herrlicher Morgen. Du siehst gut aus, so frisch. Gib mir eine Schokolade. Am nächsten Morgen genau das Gleiche. So, was wird die Mama mit euch machen? Naja, manche Mamas, die holen sich einen Kochlöffel. Ja, und die schlagen einem so richtig... Wohin auch immer. Meine Mama hätte mich zum Arzt geschleppt. Ja, mit so einem weißen Kittel. Ja, die hätte gesagt, mit dem Jungen stimmt was nicht. Der sagt immer dasselbe. Ja, was ist das? So, wie beten wir? Wie reden wir mit Gott, unserem Vater? Gebrauchen wir auch immer dieselben Worte als Formel? Ja? Die Worte, die wir in der gleichen Reihenfolge auch immer wieder sagen, ich meine, was ist das? Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich habe einen Freund, der in einer lutherischen Kirche Pfarrer gewesen ist. Der ist jetzt pensioniert. Und er sagte mir, dass die Mitglieder der Kirche nichts anderes beten können als das Vaterunser. So. Und jedes Mal, wenn er sie ermutigt hat, ein persönliches Gebet zu sprechen zu Gott, der ja ihr Vater sein soll, waren sie überfordert. Sie konnten das nicht. Ihr Lieben, das kann in einem Leben eines echten Christen nicht sein. Wir müssen in unserem Gebet treten vor Gott, in der Lage sein, ihn anbeten zu können mit unseren eigenen Worten, unsere Anliegen ausformulieren zu können, so wie wir es können. Es kommt nicht auf die Grammatik an. Ich bete manchmal auch grammatisch total verkehrt, ich weiß das. Die Grammatik des Herzens muss stimmen. Ja? Die Beziehung zu Gott, dem Vater, muss stimmen. Und die kann nicht stimmen, wenn wir zu Jesus Christus als unserem Heiland nicht gehören, wenn wir unser Leben Jesus Christus nicht anvertraut haben. Wir reden in unserer persönlichen Beziehung, ich rede mit Karin ja auch nicht immer mit denselben Worten, jeden Tag. Ja? So, das macht eine persönliche Beziehung eigentlich aus, dass man ganz normal spricht. ja, mit der Person, die man liebt. Und die Heilige Schrift, die versichert uns immer und immer wieder, dass Gott hört, wenn seine Kinder beten. Altes Testament, ich lese aus Psalm 116, Vers 1. Das ist mir lieb. Das ist etwas Schönes, etwas Herrliches, was ich wissen kann, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Das Alte Testament sagt das schon. Ja? Und im Neuen Testament, wie oft wird das betont, dass wir nicht nur beten sollen, sondern dass wir beharrlich beten sollen. Das ist ein interessantes deutsches Wort, beharrlich. Hat mit den Haaren nichts zu tun. Sondern womit hat das zu tun? Mit was? Beständigkeit, Ausdauer. Ja? Selbst wenn wir denken, ich rede in das Leere. Nein, die Schrift sagt, du redest nicht in das Leere. Pass auf, was du sagst. So, wir sollen nicht plappern. Ja? Okay, der dritte Irrtum, über den ich mit uns sprechen will, ist auch einer, der sich bei manchen Christen festgesetzt hat. Es ist der Irrtum, dass Christen denken, dass sie in irgendeiner Weise besser sind als manche anderen, die vielleicht in Sünde gefallen sind. Ja? Weil sie denken, oh, so etwas kann mir nie passieren. Ein Bekannter von mir, der in Vancouver lebt, dem ist seine Frau weggegangen. Ja, von jetzt auf gleich. Aus der Liebe gefallen, sagt man das, glaube ich. Ich weiß nicht, sagt man das im Deutschen? Ja, sie sagt ihm einfach, ich liebe dich nicht mehr, da ist niemand, der nicht jemand anders. So. Ist einfach vorbei. Beide sind in der Gemeinde aufgewachsen, sie hatten eine Familie und so weiter und so weiter. Niemand anders war involviert. Ja, einfach aus der Liebe gefallen. So. Ihr Bruder, der Bruder von der Frau meines Freundes, ja, der wusste sofort, wer die Schuld hat. So, und er hat meinen Freund natürlich eine harte Zeit gegeben. Sagt man das, harte Zeit? Schlimme Zeit gegeben mit seinen Anschuldigungen. Er hat gesagt, ey, wenn du willst, sehen willst, wie eine christliche Ehe funktioniert, komm zu mir. Mir kann das sowas nicht passieren. Oh, war nicht so schön. War keine schöne Zeit. Nun, wir wissen das, dass Jesus seiner Zeit oder zu Jesu Zeit auch solche Menschen gelebt haben, die von sich, wer weiß, was gehalten haben. Ja, sie dachten von sich, dass sie die Besten sind, die Frömmsten sind, die am gottgefälligsten leben und so weiter und so weiter. Und Jesus erzählt sogar eine Geschichte über solche Menschen und sagt, da war einer, der hat gebetet, der Folgendes gesagt hat, ich bin dankbar, Gott, ich bin so dankbar, dass ich nicht wie der Sünder ist, der dort an der Ecke steht. Ja, Pharisäer. Und Jesus hat auch diese Menschen besonders dann auch gewarnt. Ja, er hat Folgendes zu ihnen gesagt, Matthäus 26, 33. Er sagte, ihr Schlangen. Das ist kein Kompliment, sage ich mal so, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Ach du meine Güte. Wohin waren diese Menschen unterwegs, die von sich gedacht haben, sie sind besser als alle anderen? Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle untergehen? Wie kann man das anders verstehen, was Jesus hier sagt? Ihr Lieben, was sage ich? Ist es falsch, gottgefällig zu leben? Nein, es ist richtig. Ist es falsch, die Vorschriften Gottes, die Maßstäbe Gottes zu halten? Es ist richtig. Aber bei all dem ist es wichtig, dass wir nicht stolz werden. Und sagen, oh, ja, der in Sünde gefallen ist, ja, ich bin besser als er. Und dabei denken wir, oh ja, ich bin besser als derjenige, der da in der Sünde liegt. Wir sind nicht besser, wir haben es besser. Ja, weil wir Jesus Christus kennen, weil wir um die Vergebung unserer Sünden wissen, weil wir zu Kindern Gottes gemacht worden sind und weil wir ganz genau verstehen, was die Gnade Gottes wirklich ist. Was bedeutet Gnade Gottes? Was bedeutet es, dass wir in der Gnade Gottes stehen? Das bedeutet, dass alles, was ich bin, alles, was ich habe, aus der Gnade Gottes ist. Was kann ich mir wirklich zuschreiben? Worauf kann ich wirklich stolz sein? So, ich will die angefangene Geschichte, die ich erzählt habe, zu Ende erzählen. Der Mensch, der meinem Bekannten, meinem Freund, das Leben so schwer gemacht hat, als er gesagt hat, komm zu mir, ich zeig dir, wie eine christliche Ehe funktioniert. Seine Ehe ist in einigen Jahren auch auseinandergegangen. interessanterweise oder eigentlich in einer sehr beängstigten, ähnlichen Weise wie von meinem Freund. Ihm ist eine Frau davongegangen und sie hatte einen geistlichen Grund dazu. So, was sage ich? Ich sage Folgendes: Wir müssen sehr vorsichtig sein mit unserem Richten anderer in dem Gedanken, wir sind besser. Ja? Anstatt zu richten, ist es besser zu helfen, wo wir können, und vor allem zu beten. Es ist immer ratsam, demütig zu bleiben. Das Wort Gottes sagt uns ganz klar, und das ist eine Realität, die wir verstehen müssen: Wem gibt Gott Gnade? Dem Demütigen. Sind wir von der Gnade Gottes abhängig? Absolut. Wann? Nur in unserer Bekehrung? Nein, jeden Tag unseres Lebens. Ihr Lieben, wo wären wir ohne die Gnade Gottes? Es ist nicht auszumalen. Ja? Ich will darüber gar nicht nachdenken. Ich bin von der Gnade Gottes abhängig. Gut, der vierte Irrtum, den ich mit uns ansprechen will, ist dieser. Manche Christen denken manchmal, dass Ungehorsam Gott gegenüber keine Konsequenzen hat. Na, wir denken, wer kann denn so dumm sein? Ja, vielleicht ist ein Weltmensch so dumm, zu denken, dass sein Ungehorsam keine Konsequenzen haben wird. Ja? Und ist auch so bei den Weltmenschen. Sie denken, naja, wenn ich bei den Steuern ein bisschen schummle, ungehorsam bin, ich werde nicht erwischt. Ja, und manchmal werden sie auch nicht erwischt. Viele werden nicht erwischt, manche werden, aber viele nicht. Ja? Bei Gott ist es anders, ihr Lieben. Gott ist nicht unsere Regierung, Government. Gott ist Gott, der allmächtige Gott. Das heißt, wir werden immer erwischt. Manchmal fahre ich auch zu schnell. Ja, und eigentlich fahre ich oft schnell. Zu schnell. Manchmal unbewusst, weil man mit den Gedanken woanders ist. Ja, man denkt schon an was immer. Ja, und manchmal bewusst, weil man schnell irgendwo sein will. Oh, ja, Superstore macht in 5 Minuten zu, ich muss da sein, und dann rast man. Ja, ist nicht gut. Das heißt, ich habe oft das Gesetz übertreten eigentlich, aber ich wurde nie erwischt. Nie. Karin, stimmt das? Ich glaube, ich wurde nie erwischt. Ich habe noch nie einen Strafzettel bezahlen müssen. Ich habe mal falsch geparkt, da habe ich zahlen müssen, aber nie erwischt beim Schnellfahren. Ihr Lieben, bei Gott werden wir immer erwischt. Ja? Ich hoffe, uns ist das bewusst. Gott sagt, rede nicht schlecht über andere Menschen hinter ihrem Rücken. So, wenn wir es tun, wir werden erwischt. Gott sagt, seid nicht geizig. Seid geduldig. Seid liebevoll. Und. Wenn wir das nicht tun, Gott erwischt uns. Gott sagt uns, wir sollen den Nächsten lieben, ja sogar unsere Feinde lieben. Ja, und was mache ich? Ich denke an unseren Premierminister und ich habe schlechte Gedanken. Ja? Und schimpfe über ihn. Und dann erwische ich mich dabei und ich denke, ist eigentlich nicht richtig. Ja? Ich sollte viel mehr für ihn beten. So, ich werde immer erwischt. Lukas 6, 49. Diese Geschichte, oder das, was Jesus hier sagt, kennen wir auch sehr, sehr gut. Er sagte, wer aber hört und nicht tut. So, wir wissen so viel aus der Heiligen Schrift, wie wir leben müssen, was wir tun müssen, wie wir reden sollen, wie wir denken sollen und so weiter. Was tun wir davon? Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baut, ohne den Grund zu legen, auf Sand. Und der Strom brandete gegen dasselbe, ja, und es stürzte sofort ein, und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Ungehorsam dem Worte Gottes gegenüber hat Konsequenzen, ihr Lieben, immer. Immer. So, wenn ich mich dabei erwische, boshafte Gedanken zum Beispiel zu haben, gegenüber unseren Politikern, Premierminister, wem auch immer, und ich nicht sofort Buße tue, oder nicht darauf eingehe, was wird passieren? Denkt ihr, das wird mich nicht berühren, das wird mich nicht verändern? Natürlich wird das mich verändern. immer mehr an diesen Gedanken werden kommen und immer mehr lasse ich diese Gedanken in mir hochsteigen. Ja, ich verliere nicht das Heil, das sage ich nicht. Ich verliere nicht das Heil, aber ich verliere die Freude, ich verliere den Frieden und so weiter und so weiter. So, wir müssen im Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber leben. Und die Dinge, die wir wissen, ja, und wir wissen genug, auf die uns das Wort Gottes aufmerksam macht. Die Dinge, die wir wissen, die müssen wir tun. So, der nächste Irrtum, über den ich mit uns sprechen will, ist leider auch ein solcher, der hier und da geläufig ist. Zum Glück kenne ich solche Menschen nicht, aber überlegt euch selbst, ob ihr solche Menschen seid. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann in euer Herz nicht schauen. Was ist dieser Irrtum? Manche Christen denken, dass sie das Materielle anhäufen und bewahren können. Ja, das ist ein falscher Fehler. Und gerade in der letzten Zeit hätte uns das eigentlich bewusst werden sollen, als wir unsere Sachen gepackt haben und darüber nachgedacht haben, naja, wenn ich das Haus verlasse und vielleicht es abbrennt, ja, was bleibt dann? So, und die wichtigsten Sachen haben wir dann eingepackt und entweder gewartet oder es müssten wegziehen. Ja. So, das ist ein falscher Fehler, wenn wir denken, wir können das Materielle anhäufen und bewahren. Lukas 12, Vers 19, wir alle kennen diese Geschichte. Ich möchte nur einige Wahrheiten oder eine besondere Wahrheit für uns unterstreichen. Jesus, sprechend von dem reichen Kornbauer, sagt, oder als er diese Geschichte erzählt, er sagt, was dieser Mensch gedacht hat, gesagt hat, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Ja, Lukas 12, Vers 19. Wir kennen alle diese Geschichte, wir wissen ganz genau, die meisten von uns sind mit solchen Geschichten aufgewachsen und das ist gut. Leider aber ist es bei manchen Christen hier rein und da rausgegangen. Ja? Und manches an Wahrheiten können wir bei dieser Geschichte unterstreichen, aber Jesus, er unterstreicht das grundlegende Prinzip etwas später in Vers 21 und sagt Folgendes. Er sagt, Jesus sagt, so geht es dem, also der ist ja gestorben, so, was nutzt der Reichtum dann? So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. So, was ist wirklich wichtig? Ah, wir verstehen das. Reich sein in Gott. Komm zurück zu meinem Freund, der lutherischer Pfarrer gewesen ist. Er hat eine kleine Gemeinde bedient, Kirche bedient in Vancouver, die hauptsächlich aus älteren Menschen bestanden hat, die, lass mich mal sagen, die sich leisten konnten, in Vancouver zu leben. Ihr wisst, was das meint? Du musst schon Millionär sein, denke ich mir mal, ich weiß es nicht, um in Vancouver leben zu können. Ja? Und so war das auch. Die meisten von ihnen waren sehr, sehr wohlhabende Menschen. Ja? Aber sie saßen auf ihrem Reichtum wie eine Glucke auf einem Ei. Sagt man das, Glucke? Eine Henne? Hahn sitzt nicht, oder sitzt ein Hahn? Sitzt auch. Glucke, ja. Ein Hahn, der sich hinsetzt, den muss man in die Suppe. So. Und die haben auch keine Vision gehabt, keine Sicht gehabt, für irgendwelchen wohltätigen Zwecke zu gehen. Naja, wenn die Gemeinde in der Kirche, das ist Kirche, ja, wenn da was repariert werden muss, na, da geben wir was, aber alles andere, wohltätige Zwecke, nein, da geben wir nicht. Interessanterweise haben die zwischendurch, mein Freund hat immer wieder Ideen gehabt, haben die so ein Potluck gehabt zusammen und dann kamen diese Leute, Millionäre, mit ihren leeren Tupper. Behältern und alles, was geblieben ist, haben sie schön eingepackt, mit nach Hause genommen. Anstatt zu sagen, komm, wir geben das der Stadtmission, ja, no, ist für uns. An einem Sonntag hat mein Freund gesagt, der Bibelbund hier in Vancouver, die brauchen unbedingt Geld, sie wollen Bibeln dort und dort verteilen. Ich weiß nicht, wo das war genau. $200 sind zusammengekommen. $200. Und ich kann mir vorstellen, dass 100 von meinem Freund kam. Als er dann eine Predigt gehalten hat, dass man 10% seines Einkommens für das Reich Gottes geben sollte, so wie die Bibel das ein bisschen erklärt, oh, da haben sie sich aufgeregt, wie kann man über Geld reden in der Kirche. Und so sitzen diese älteren Menschen auf einem immensen Reichtum, persönlichen Reichtum, sind aber sehr arm in Gott. So, was zeigt das eigentlich, wer der Herr ihres Lebens ist? Sagte Jesus nicht selbst, man kann nicht zwei Herren dienen? Ihr Lieben, es ist unmöglich. Es ist ein ewiges Prinzip, auf das Jesus als Gott uns hinweist. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Geht nicht. Jesus sagt etwas später auch hier in Lukas, das war 12, nicht? Ja. Er sagt, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ist unser Schatz oder das Wertvollste der Heiland, Jesus Christus, seine Gerechtigkeit, sein Reich, dann wird unser Herz genau dort auch sein und auch unser Portemonnaie. Ja? Oh, ihr Lieben, Gott gibt uns das Materielle zum Genießen, ich bin mir sicher. Ja? Er gibt es uns aber auch, damit wir richtig damit umgehen und damit wir es einsetzen zu seiner Ehre. Wenn wir darauf sitzen und denken, oh ja, es beruhigt mein Leben oder es bringt mir Glück, dann sind wir einem sehr großen Irrtum verfallen, auf den uns die Heilige Schrift ganz klar hinweist. Ich hatte einen Freund. Na, ich sollte nicht sagen ein Freund, ich sage mal Bekannten in Deutschland mit dem Namen Uwe. Habt ihr einen Menschen gehört, der Uwe heißt? Ja, ist ein bekannter Name, ist ein deutscher Name, Uwe. Uwe Lindenberg kennt ihr vielleicht, das war ein verrückter Sänger. Aber das war nicht Udo Lindenberg, sondern das war jemand anders. Uwe, der ist immens von jetzt auf gleich reich geworden. Damals ging diese Computersache, fing gerade an. So alt bin ich schon. Ja. So, und ja, Uwe. Ich habe sogar für Uwe einen Tag gearbeitet und dann habe ich gemerkt, das wird nicht funktionieren. Ja, geht nicht. An einem Tag bin ich diesem Uwe begegnet, haben gesagt, na Uwe, wie sieht's aus? Wie ist es, in der Welt als reicher Mensch zu leben? Und ja, ich habe das nicht ironisch gemeint und auch nicht sarkastisch, sondern ich wollte wissen, ja, wie sein Leben wirklich dann auch, wie er das einschätzt. Und er sagte Folgendes, ich kann mich genau an die Antwort erinnern. Er sagte, Geld allein macht nicht glücklich, aber es... Ihr habt das auch gehört, ja? Das ist auch ein Sprichwort. Und ich habe mir den Uwe angeschaut. Ich habe einen Tag für ihn gearbeitet, ich kannte ihn. Sein Leben war alles andere als ruhig. Ja? Sein Leben war Stress pur. Sein Leben war so stressig, seine Gesundheit ist dabei draufgegangen. Ja? Er wurde zuckerkrank. Aber schlussendlich hat Uwe einen mit seinem 7er BMW. Ja, der hat das größte Auto gehabt in der Gemeinde, wahrscheinlich im größten Haus gelebt, von all den Gemeindegliedern. Aber eines Tages, und es war auf der Autobahn, auf dem Weg nach Hause, mit seinem 7er BMW hat er einen Unfall gebaut und ist tödlich verunglückt. Ja, so, was hat er denn mitgenommen in die Ewigkeit? Ja, sein BMW, der Schrott war? Hat er sein Haus mitnehmen können, das jemand anders jetzt gekauft hat und in dem jemand anders lebt? Was hat er mitgenommen? Die Antwort ist leider nichts. Leider nichts. Und wenn er nicht reich war in Gott, dann hat er sein Leben vergeudet. Das ist es. So verfallen wir nicht demselben Irrtum denkend, dass das Materielle wirklich das Leben ausmacht. Oder beruhigt oder was immer. Ja? Wenn Gott uns das Materielle gibt, dann vertraut er uns dasselbe an, damit wir es richtig einsetzen zu seiner Ehre. Ja. Wir kommen zu dem sechsten Irrtum. Wir haben noch Zeit, das ist schön. Auch das ist ein Irrtum, dem leider sehr viele Christen anheimgefallen sind, der sehr viel Unfrieden im Leben einzelner Christen und der Gemeinden bringt oder gebracht hat oder anrichtet, was immer. Es ist der Irrtum zu denken, dass der Mensch Gott wirklich vollkommen versteht. Ich lese einige Bibelstellen. Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Jesaja 55, 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern der Herr, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und lesend diesen Vers denke ich automatisch an Hiob, einen guten Mann. Ja. Römer 11, 33, 34. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Die Antwort ist natürlich nein. So, wer hat Gott denn jemals etwas gegeben, dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Leider leben manche so, ja, dass sie denken, Gott ist ihnen etwas schuldig, weil sie ganz genau Gott verstehen. Es ist wahr, die Heilige Schrift sagt uns, dass wir Gott persönlich kennen können durch und in dem Herrn Jesus Christus. Die Heilige Schrift versichert uns, dass wir als Menschen sehr viel wissen können über den Charakter Gottes, über seine Pläne. Wir können seinen Willen kennen, ja, der uns in seinem Wort offenbart ist. Aber der Gedanke und das Tun mancher Menschen, dass sie sagen oder dass sie denken, dass sie Gott voll und ganz verstehen, in seinem Wesen, in seinen Wegen, ist schlicht und einfach ein Irrtum, ist ein Irrtum. Nehmen wir zum Beispiel die Freunde Hiobs, die eigentlich nichts Schlechtes gesagt haben, ja, und die Gott doch ermahnen musste, weil sie keine Ahnung hatten, was in der Ewigkeit, was in der göttlichen Welt sich abgespielt hat. So, was bedeutet das? Wieder, das bedeutet schlicht und einfach, dass wir als Menschen demütig sein müssen. Ja? Unser Kennen Gottes ist ganz und gar abhängig von seiner Offenbarung, die wir in der Schöpfung, in Jesus Christus, in seinem Wort haben. Das stimmt. Aber hat Gott in seiner Offenbarung, in der Schöpfung, in Jesus Christus, in seinem Wort, alles über sich offenbart? Nein. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, Folgendes. 1. Korinther 13, Vers 12. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Es ist sehr gut, dass wir das wissen und dementsprechend immer wieder auf dem Boden der Tatsachen bleiben, in Demut bleiben. Man kann vieles jetzt dazu sagen, ja, aber wir werden das an einem anderen Tag tun, wenn uns die Gelegenheit dazu gegeben wird. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Vorsichtig sein, gerade auch in dem, wie wir manche Dinge beurteilen und bewerten. Es ist gut, dass wir das Wort Gottes haben. Es ist gut, dass wir die Offenbarung Gottes in unseren Händen haben und dann auch nachschauen können, was, wie, wo und warum. Ja? Und trotzdem sagt der Apostel Paulus, es ist wie ein Spiegel. Und der Spiegel zur damaligen Zeit war nicht ein Spiegel, wie wir das heute haben, sondern das war ein poliertes Metall. Ja? Und wenn man geschaut hat, da hat man manches gesehen, aber nicht alles ganz klar. So, wir kommen zum dritten Irrtum, über den wir nachdenken wollen. Und auch dieser Irrtum ist leider bei vielen Menschen sehr hartnäckig, lässt sie nicht los. Es ist der Irrtum, dass lebend der Mensch immer wieder sagt, dass er genug Zeit hat, um sich für Jesus Christus als den Heiland zu entscheiden. Manche Menschen denken, es ist noch viel Zeit, um sich entscheiden zu können. Was sagt die Heilige Schrift dazu? Jakobus 4, 13 bis 14. Wir lesen: Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen, wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen, werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Eine Dampfwolke seid ihr, das für eine kleine Zeit zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Jeder von uns kennt wahrscheinlich solche Menschen, die gesagt haben oder vielleicht immer noch sagen, oh, ich habe noch genug Zeit. Ich will mich austoben, ich will Spaß haben und dann, ja, irgendwann bekehre ich mich. Wisst ihr, das ist die Strategie des Satans. Ich mache das morgen. Vielleicht übermorgen. Oder vielleicht in einem Jahr. Du, Pastor, ihr denkt von mir, oh, Pastor, rede du mal schön. Ja, das ist das, wofür du bezahlt bist. Aber ich bin noch jung. Ich bin voller Tatendrang. Ich will Spaß haben. Und übrigens, ich habe das auch von älteren Menschen schon erlebt, die sagten, oh, ich habe noch Ideen, ja, wo ich investieren kann. Ich will sehen, wie die Aktien steigen oder fallen. Ja, ja. Und diese Menschen sagen, morgen, ah, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, ja, dann werde ich mich bekehren. Das Wort Gottes sagt dem Menschen, dein Leben ist wie eine Dampfwolke. Naja, Dampfwolken sind schön, flauschig, aber wie solide sind diese Dampfwolken? Wie beständig sind sie? Wir pusten einmal und schon alles weg. Ja? Und genauso ist es mit unserem Leben. Ich kann euch nicht garantieren, dass wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, wir alle gesund nach Hause kommen werden. Kann ich nicht. Und ihr wisst es auch nicht. So, deshalb, das Jetzt ist wichtig, oder? Das Jetzt ist wichtig. Und das ist eigentlich die biblische und göttliche Strategie, die wir in 2. Korinther 6, Vers 2 lesen. Seht doch, ja, wenn die Bibel das sagt, seht doch, erstens geht es darum, oder uns wird deutlich gemacht, wir können es sehen, wir können es erkennen. Ja, was denn? Es wird gesagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Ah, solange wir es hören, nicht wahr? Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Gilt uns das auch? Gilt uns das auch? Natürlich, natürlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie gesagt, an diesem, wenn ich das Wort Gottes lese, dann sehe ich diese Dringlichkeit. Nicht irgendwann. Ja, oh, wenn ich mal 60 geworden bin, 70, ja, wenn ich mich kaum bewegen kann, dann werde ich mich entscheiden. Nein, nein, jetzt. Heute ist der Tag der Rettung. Und ich hoffe, dass keiner von uns diesem Irrtum anheimgefallen ist. Zu denken, oh, ich habe noch Zeit. Auch manche Dinge vielleicht zu ändern, manches Gutes zu tun. Tut es heute. Das Morgen ist uns nicht garantiert, aber jetzt ist uns, das Jetzt ist uns garantiert. Oder in dem wir leben. Ja, das nicht garantiert, aber gegeben. Ich sage mal so, gegeben. Und das bedeutet ein schlicht und einfach, wenn wir es noch nicht getan haben, ihr Lieben, wir müssen unser Leben Jesus Christus in Buße anvertrauen. Ihr braucht mich dazu nicht, ihr braucht niemand anders dazu. Ihr könnt im stillen Gebet Jesus Christus euer Leben anvertrauen, indem ihr eure Sünden bekennt. Und die größte Sünde ist die, dass wir Jesus Christus nicht als den annehmen, verstehen, der er wirklich ist. Gott, König der Könige und der Herr aller Herren. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, ja, dann bedeutet es schlicht und einfach für uns, dass wir im Gehorsam in dieser herrlichen Gemeinschaft mit ihm leben, von Tag zu Tag. So lassen wir uns von den Unannehmlichkeiten des Lebens nicht hindern, zur Ehre Gottes dienen zu leben, ja, dort, wo Gott uns hineingestellt hat. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.